Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde, heute kommen wir zum Schluss des zweiten Kapitels des ersten Johannesbriefs. Und Johannes hat diesen Brief an Gemeinden geschrieben, die sich gerade in inneren Kämpfen befinden. Und zwar mit Leuten, die das Evangelium in gewisser Weise verdrehen. Und diese Leute, die aus dem Inneren der Gemeinden kommen, die hingen der Lehre der Gnostiker an. Und die Gnostiker hatten ganz vereinfacht den Standpunkt, Christus brauchen wir nicht, das Licht haben wir durch unsere eigenen religiösen Erfahrungen. Einfach nur das Evangelium im Glauben anzunehmen, dazu fühlten sie sich zu klug und zu erleuchtet. Und sie glaubten nicht, dass das Wort, das beim Vater war, jetzt in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Das Verhältnis zu Jesus Christus war ihnen also nicht mehr so wichtig, sondern eigene Erkenntnisse und Erlebnisse stellten sie in den Mittelpunkt. Und in dieser Situation, da möchte Johannes, dass die Christen erkennen, worauf es ankommt. Und er lädt sie zu einer Selbstprüfung ein. Und sie sollen sich darauf besinnen, wie es um ihren Glauben steht, worauf es im Glauben ankommt und ob ihr Glaube nicht vielleicht schon doch schon mit von gnostischer Lehre durchzogen ist. Und es mündet alles in die Frage, bin ich in Christus? Und das wollen wir heute klären, was es bedeutet, in Christus zu sein, warum es wichtig ist und wie es sich in meinem Leben äußert. Und dazu lesen wir jetzt schon einmal den Predigttext und auch einige Verse davor, die auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt sind. Wir lesen 1. Johannes 2 ab Vers 24 und haben dann ein besonderes Augenmerk auf die Verse 28 und 29. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Wir wollen uns jetzt also zuerst nochmal einen kleinen Überblick verschaffen, wie Johannes die Christen prüft. Er stellt ihnen vier Fragen in dem zweiten Kapitel. Und mit der Beantwortung dieser Fragen erkennen die Christen, wie es um ihre Gemeinschaft mit Gott und das Miteinander in der Gemeinde steht. Also erstens fragt er, wie hältst du es mit den Geboten, die Gott dir gegeben hat? Wie stimmen die Gebote mit deinem Leben überein? Und ja, beziehungsweise, wie stimmt dein Leben mit dem Leben Christi überein? Zweitens, liebe ich meine Glaubensgeschwister, liegt mir das Wohl meiner Geschwister am Herzen oder suche ich meinen eigenen Vorteil? Und drittens, kann ich gleichzeitig die Welt und Gott lieben? Johannes sagt, die Liebe zu Gott ist unvereinbar mit der Liebe zur Welt. Und viertens, basieren meine Hoffnungen darauf, dass Jesus der Christus ist? Wir merken, alle diese Fragen beziehen sich auf mein Verhältnis mit Christus und können mit der Frage, bleibe ich in Christus, zusammengefasst werden. Von ihm hängt alles ab, denn wir befinden uns in der letzten Zeit, in der Zeit vor dem zweiten Kommen Christi. Und wir haben gesehen, dass wir durch die Fragen von Johannes im zweiten Kapitel seines Briefes, als wir durch die Fragen gegangen sind, dass auch aktuell viele Antichristen unterwegs sind und dass sie versuchen, uns mit der rechten Lehre, von der rechten Lehre abzubringen. Das haben wir in den letzten Predigten über den zweiten Johannesbrief, in den ersten Johannesbrief gehört. Wir haben gesehen, dass die Antichristen sehr viel Irrlehre in die Gemeinden bringen. Und die Irrlehre, die ist daran zu erkennen, dass sie Christus leugnen. Dass sie leugnen, dass Jesus der Christus ist. Wie können wir uns dagegen schützen? Oder wie werden wir davor bewahrt, dass wir diesen Irrlehrern nicht auf den Leim gehen? Wir werden durch Christus selbst bewahrt. Er hat uns den Heiligen Geist, er hat uns durch den Heiligen Geist das Herz für das Evangelium geöffnet und lässt uns erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der sich für uns geopfert hat, als er eben unsere Schuld am Kreuz getragen hat und auferstanden ist und jetzt wieder beim Vater sitzt und mit dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Allein durch Christus haben wir Hoffnung auf das ewige Leben. Allein durch ihn oder allein auf ihn darf ich meine ganze Hoffnung setzen. Und er ist es, der uns eben auch dazu durchträgt. Und damit sind wir im Grunde schon mitten in dem heutigen Predigttext. Und wir wollen die Verse 28 und 29 noch einmal lesen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Und mit dem Beruf zum Bleiben in ihm hatte der vorherige Abschnitt geschlossen. Die Verse stehen noch mit auf dem Gottesdienstblatt. Die Verse 24 und 27, was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Und wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Vater und im Sohn bleiben. Da ist die ganz enge Verbindung. Und dann im Vers 27, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Wurde also jetzt in diesem Abschnitt auf die Gegenwart gesehen, das heißt, auf das aktuelle Leben und davor gewarnt, sich durch die falsche Lehre in die Irre und von Christus wegführen zu lassen. So wiederholt unser heutiger Abschnitt diese Mahnung, bleibt in ihm, in Vers 28a, aber dieses Mal mit dem Blick auf die Zukunft gerichtet, nämlich auf das, was die Gemeinde erwartet. Das eine ist, bleibe ich in ihm, in meinem Leben hier? Und dann, was hat das für eine Bedeutung für mein Leben, wenn es auf dieser Welt zu Ende ist? Also diese Zukunft, dass die Welt hier ist eben zu Ende mit der Wiederkunft Christi, dann ist hier alles vorbei im Grunde. Das Leben in dieser Welt ist eben nicht unendlich, sondern wenn er kommt, so wie es im Text steht, dann ist die Welt zu Ende und dann sollen wir vorbereitet sein, wenn er kommt. Doch bevor wir jetzt noch klären, was es wirklich bedeutet, in Christus zu bleiben, auch mit dem Blick auf das Zukünftige, wollen wir uns anschauen, was es bedeutet, nicht in ihm zu bleiben. Und dazu bekommen wir die Antwort indirekt in Vers 28. Da steht nämlich, im positiven Fall bleiben wir in Christus, dann haben wir Zuversicht, wenn er kommt. Bleiben wir in Christus, dann werden wir nicht zu Schanden, wenn er kommt. Umgekehrt bedeutet das natürlich, bin ich in dieser Welt nicht in Christus, so habe ich keinen Grund, zuversichtlich zu sein oder mit Zuversicht auf das Ende dieser Welt zu schauen, sondern vielmehr werde ich zu Schanden gehen. Ohne Christus werde ich verloren gehen und ich werde in der ewigen Trennung von Gott leben und leiden. Und wir haben es eben auch in Psalm 11 gehört. Da lese ich uns nochmal die Verse 5 bis 7. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind, ihnen zum Lohne gegeben. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Also da ist eine ganz klare Differenzierung zwischen denen, die mit Christus gehen und die ohne Christus gehen, wenn Christus wiederkommt, wenn das Gericht kommt. Und ich möchte euch auch jetzt schon mal auf das Lied hinweisen, was wir nach der Predigt singen werden, von Philipp Spitter. Der schreibt in seinem Lied: Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Und formuliert dort sehr treffend: Dort lebt, wer hier glaubt. Also da ist eine ganz, ganz enge Bedingung und Beziehung. Also in der zukünftigen Welt, nach der Wiederkunft Christi, wird nur noch der in Gemeinschaft mit Christus leben, der hier glaubt, der hier in Christus ist. Und wer das nicht tut, der wird in ewiger Trennung von Gott leben. Der wird zu Schanden werden. Der wird Höllenqualen leiden. Also Philipp Spitter bringt es sehr auf den Punkt. Und wenn wir am Anschluss dieses Lied singen, dann achtet einmal darauf. Doch vorher, bevor wir anfangen zu singen, schauen wir uns jetzt in drei Punkten an, was es bedeutet, in Christus zu bleiben. Und warum es wichtig ist und woran ich es erkenne. Also, was bedeutet es, in Christus zu bleiben? Da habe ich vier Antworten gefunden, die habe ich auch in der Gliederung abgedruckt. Da haben wir also einmal eng mit Christus verbunden zu sein, in seinem Wort zu bleiben, in den Sakramenten zu bleiben und durch den Heiligen Geist geführt zu werden. Wir sollen also eng mit Christus verbunden sein, uns allein an ihn halten, denn er ist unsere einzige Rettung. Auf ihn sollen wir unsere ganze Hoffnung setzen. Und wie äußert sich das? Woran erkennen wir, dass wir auf ihn vertrauen? Unser Leben soll dadurch geprägt sein, dass wir im Glauben leben. Und dazu müssen wir uns fragen, worauf gründen sich denn unsere Hoffnungen, wenn wir in schwierigen Situationen sind? Setzen wir auf unser eigenes Vermögen? Unsere eigene Leistung? Kommt es uns in diesen Situationen in den Sinn, uns im Gebet an Christus zu wenden? Oder versuchen wir dann aus eigener Kraft alles zu meistern? Ihr könnt euch also die Antwort vorstellen: Wenn wir alles aus eigener Kraft schaffen wollen, dann sind wir nicht so nah dran an Christus. Dann sind wir wohl kaum in Christus. Denn wo ist dann der Unterschied zu den Menschen, die Christus nicht kennen? Wo ist der Unterschied zu Heiden und zu Götzenanbetern? Denn sie sind darauf auf sich selbst angewiesen. Sie müssen alles aus eigener Kraft schaffen. Und wenn wir in Christus sind, dann dürfen wir den anrufen, der zur Rechten des Vaters sitzt und der uns so sehr liebt, dass er sich selbst für uns geopfert hat. Sind wir in Christus, dann haben wir schon einmal unser völliges Versagen dem Herrn bekannt. Dann haben wir schon einmal bekannt, dass wir Sünder sind und dass an uns nichts Gutes zu finden ist. Sind wir in Christus, dann bleiben wir bei dem, was wir von Anfang an gehört haben, so wie es in Vers 24 steht. Welchen Grund haben wir dann, auf uns selbst zu vertrauen und eben nicht Christus anzurufen, egal in welcher Not wir uns befinden? Wenn wir zu ihm gehören, wenn wir in Christus sind, dann vertrauen wir auf ihn. Und wer nicht in Christus ist, der sucht seinen Halt woanders. Der sucht ihn in seiner eigenen Kraft. Der versucht seinen Halt in weltlichen Freunden und in weltlichen Freuden. Bin ich in Christus, dann ist meine Freude und mein Heil nirgendwo anders zu finden als in Christus allein. Und Christus sagt in Johannes 15, wir haben es in der Lesung gehört, Verse 4 und 5, bleibt in mir und ich in euch. wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, sagt Christus. Ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts. Wir müssen also nur eng mit Christus verbunden sein. Und dazu brauchen wir keine spirituellen Erfahrungen, sondern es genügt ein nüchterner Zugang im Gebet und tägliches Vertrauen auf Christus. Was bedeutet es also, in Christus zu sein? Es ist auf jeden Fall eine enge, von Vertrauen geprägte Beziehung, die sich eben durchs Gebet erhält. Aber es bedeutet eben auch, und damit komme ich zur zweiten Antwort auf die Frage, es bedeutet auch, in seinem Wort zu bleiben. Und auch hier möchte ich noch einmal Johannes 15 zitieren, Verse 3 und 7. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch zu euch geredet habe. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Bin ich in Christus, dann interessiere ich mich dafür, was Christus gesagt hat. Denn wie kann ich mich auf Christus stützen, wenn ich nicht weiß, was er gesagt hat? Heute machen sich viele Menschen ein eigenes Bild von Christus. Viele nennen sich fromm oder durchaus religiös. Sie bekennen sogar, dass sie an einen Gott glauben. Doch nehmen sie ihren Glauben aus dem, was sie vielleicht in Medien darüber erfahren, oder sie nehmen ihre eigene Vorstellungskraft und formen sich einen Christus oder formen sich einen Gott nach ihrem Geschmack. Dieser Christus, den man sich selbst zimmert, der ist auch bequem. Denn der totale Zerbruch, das Bekennen, ich bin zu nichts nütze, das ist dabei dann meist nicht nötig. Es gibt auch andere Modelle, die sogar vorgeben, eine biblische Grundlage zu haben. Doch im Grunde liegt hier die Basis allein in einer kirchlichen, von Menschen geschaffenen Tradition. Und dabei spielt es noch nicht mal eine wesentliche Rolle, ob ich mich dabei dann katholisch oder evangelisch nenne. Sowohl die Landeskirche als auch eben die katholische Kirche, die lebt dann doch sehr von ihrer Tradition und orientiert sich daran. Aber die Praxis, die ist dann von der biblischen Wahrheit sehr weit entfernt. Also erinnern wir uns nochmal an den Vers 24. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Christus kann nicht von dem getrennt werden, was er selbst gesagt hat. Wollen wir in ihm sein, dann müssen wir sein Wort kennen. Und in seinem Wort seinen Willen erfahren. Koppeln wir uns von seinem Wort ab, dann sind wir auch von Christus selbst abgekoppelt. Doch in Christus sein bedeutet eben nicht nur, auf ihn zu vertrauen und in seinem Wort zu lesen, sondern er hat uns auch eine Predigt zum Anfassen gelassen. Er hat die Sakramente gestiftet, die uns als sichtbares Wort das Evangelium und damit Christus predigen. Also die dritte Antwort: Bleibet in den Sakramenten, Taufe und Abendmahl. Die Sakramente unterstreichen, was wir von Gottes Wort hören. Sie machen uns in sichtbarer Weise deutlich, was Jesus für uns getan hat und wie wir mit ihm verbunden sind. Durch diese Sakramente empfangen wir keine andere Gnade und wir bekommen auch keinen besseren Christus als durch sein Wort. Diese Sakramente sind von Gott selbst eingesetzt, um uns im Glauben zu stärken und uns die Verheißungen des Evangeliums zuzusprechen. Dazu möchte ich uns an die Frage und Antwort 69 aus dem Heidelberger Katechismus lesen. Wie wirst du in der heiligen Taufe erinnert und gewiss gemacht, dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz dir zugutekommt? Die Antwort ist: Christus hat dies äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen, dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist von der Unreinigkeit meiner Seele, das ist von allen meinen Sünden, reingewaschen bin, wie ich äußerlich durch das Wasser gereinigt werde, das die Unsauberkeit des Leibes hinwegnimmt. Sind wir in Christus, so ist es uns ein unbedingtes Verlangen, dass dieses Zeichen an uns durchgeführt wird. Und Christus selbst sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dazu kennen wir dann auch noch den Taufbefehl, den Christus selbst ausgesprochen hat in Matthäus 28. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Taufe ist also ein unbedingtes Zeichen für die, die in Christus sind. Taufe ist das Zeichen der Aufnahme in den Heilsbund Gottes und das Zeichen, dass der Gnadenbund dir und deinem Haus gilt. Und dazu hat Christus noch selbst das Abendmahl als Zeichen des neuen Bundes eingesetzt. Lukas 22, Vers 19 und 20, da heißt es, und er nahm, Christus nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Abendmahl ist das Zeichen des Gnadenbundes und findet innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen statt. Nach dieser Gemeinschaft sollten wir alle streben, denn das Brotbrechen ist das Zeichen der vollkommenen Versöhnung für alle deine Sünden. Und der Wein ist das Zeichen der vollkommenen Versöhnung durch Christi Blut. Und dazu lese ich uns noch die Antworten aus dem Heidelberger zur Frage 75, die wir auch uns jedes Mal vor dem Abendmahl anhören. Im Abendmahl wird uns zugesagt, erstens, Christi Leib ist für mich so gewiss am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen, wie ich mit Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen ist und der Kelch mir gegeben wird. Und zweitens, Christus selbst hat meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenem Blut so gewiss zum ewigen Leben gespeist und getränkt, wie ich leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn. Christus hat also das Abendmahl eingesetzt, um den Glauben derer zu stärken, die in Christus sind. Auch hier ist es ein Zeichen von denen, die in Christus sind, dass sie ein Verlangen nach dem Abendmahl haben, um so häufig wie nur irgend möglich daran teilzunehmen. Christus hat die Sakramente selbst eingesetzt und spricht durch sie und gibt Zusagen durch sie. Wie können wir versuchen, ohne sie auszukommen? Oder es irgendwo leicht hinzunehmen und diese Zeichen nicht in Anspruch zu nehmen? Also auf die Frage, was es bedeutet, in Christus zu sein, haben wir folgende Antworten bekommen. Eng mit Christus verbunden, in seinem Wort bleiben, in den Sakramenten bleiben. Das klingt jetzt vielleicht relativ einfach und doch ist es eben sehr anstrengend, wenn wir versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Oder wenn wir meinen, wir müssen das aus eigener Kraft schaffen. Es wäre dann eben auch so, denn bekennen wir nicht, dass wir zu nichts Nütze sind? Und wenn wir zu nichts Nütze sind, wie wollen wir das hinbekommen? Wie wollen wir dieses enge Verhältnis und diese Kennzeichen, wie wollen wir die erreichen, wenn es an uns liegt und wir ja, uns durch Anstrengung dahin arbeiten müssen? Und damit kommen wir zur Antwort D, nämlich durch den Heiligen Geist geführt werden. Also bleiben in Christus bedeutet durch den Heiligen Geist geführt werden. Christus hat eben auch bedacht, dass wir allein diesen Verführungen der Welt nicht standhalten können. Und er hat uns eine Hilfe gelassen, die uns den Weg führt. Und im Johannesevangelium hat er an zwei Stellen nochmal besonders darauf hingewiesen. Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Der Heilige Geist hält uns in enger Verbindung mit Christus. Er eröffnet uns die Schrift, dass wir sie verstehen können. Denn es ist keine Sache des Verstandes oder der intellektuellen Kapazität, wenn wir die Bibel verstehen, sondern es ist der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet. Durch ihn verstehen wir die Bedeutung der Sakramente, denn ohne das rechte Verständnis deuten wir sie falsch, indem wir sie dann vielleicht auf uns deuten und sie verführen uns womöglich. Und wir sind dann nicht in Christus, sondern wir sind in einer selbstgeschaffenen Frömmigkeit. Dann sind wir eben nicht in Christus, sondern haben uns etwas Eigenes gemacht. Und damit kommen wir jetzt zur zweiten Frage: Warum ist es denn überhaupt so wichtig, in Christus zu bleiben? Und da gibt Vers 28b aus dem Predigttext die Antwort. Bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Es ist also wichtig, in Christus zu bleiben, da die sichtbare Welt vergehen wird und Christus in Erscheinung tritt. Christus wird wiederkommen, das hat er in verschiedenen Gleichnissen angekündigt. Und wenn er kommt, dann kommt er zum Gericht über die Menschen. Doch hat er Zusagen gegeben für die, die an ihn glauben. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn, Christus, glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und wenn er glaubt, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und Christus hat auch eine Zusage formuliert für die, die in Christus bleiben. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und deshalb ist es wichtig, in Christus zu bleiben. Und deshalb dürfen die, die in Christus bleiben, Zuversicht haben und werden nicht zu Schanden werden, kommen also durch das Gericht. Jetzt wissen wir also, was es bedeutet, in Christus zu bleiben. Und deshalb dürfen die, die in Christus bleiben, Zuversicht haben. Und wir wissen, was es bedeutet und wir wissen, warum es so wichtig ist. Und jetzt bleibt abschließend die Frage, woran erkenne ich es, dass ich in Christus bleibe? Wie zeigt sich das Bleiben in Christus in meinem praktischen Leben? Zweifellos ist es nicht nur im Wort, bedeutet es eben nicht nur im Wort zu bleiben und in den Sakramenten zu bleiben, sondern es bedeutet eben auch, praktisch die Gerechtigkeit zu tun. Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, also Christus, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm, also von Christus, geboren. Also, wer in Christus bleibt, dessen Leben sollte dem von Christus ähnlich sein. Man kann nicht in Christus bleiben, ohne Frucht zu bringen, ohne Gerechtigkeit zu tun. Die Gnostiker in den Gemeinden damals sagten, es sei nicht wichtig, Christus zu erkennen und es sei eben auch nicht wichtig, dass es irgendwo eine konkrete Auswirkung, dass sich eine konkrete Auswirkung in der Gemeinde, im Zusammenleben zeigen müsse. Doch Johannes hat hier eben eine ganz fundierte Gegenposition eingenommen. Bleibe ich in Christus, so wirkt sich das auch in meinem Leben aus. Und hier möchte ich drei Kennzeichen nennen. Erstens, mein Leben ist von der Ausrichtung auf Gott gekennzeichnet. Wenn ich in Christus, ist es mir ein herzliches Verlangen, ihm zu gehorchen und ihm zu folgen. Und dieses Verlangen habe ich eben dann auch nicht nur in der Öffentlichkeit, in meiner frommen Umgebung, wo ich vielleicht einen guten Eindruck machen möchte, sondern dieses Verlangen ist aus meinem Inneren heraus. Mit Freude lese ich in seinem Wort und ich versuche, seine Gebote zu halten. In den Versen 3 und 4 aus dem zweiten Kapitel, da hat Johannes darauf hingewiesen. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in ihm ist die Wahrheit nicht. Zweitens, ich versuche auch anderen gegenüber gerecht zu leben. Ich gehe mit meinem Nächsten so um, wie Christus, es auch getan hätte. Wenn ich meine, dass mir Unrecht geschehen ist, so versuche ich nicht, dem anderen das gleiche Unrecht zuzufügen, sondern ich ertrage es. Ich bin nicht von einem wie du mir, so ich dir geprägt, sondern ich vergebe meinem Nächsten. Johannes hat den Umgang mit den Geschwistern in den Versen 7 bis 11 ausführlich behandelt und wird auch im weiteren Verlauf des Briefes wieder darauf eingehen. Wir schauen exemplarisch in die Verse 9 und 10 aus dem zweiten Kapitel. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Und ein drittes Kennzeichen, an dem ich erkennen kann, ob ich in Christus bleibe, ist die persönliche Beobachtung, ob ich gegenüber mir selbst angemessen lebe. Stehe ich in einem ehrlichen Kampf gegen meine sündige Natur? Kann ich mein eigenes Fleisch täglich töten bzw. kreuzigen? Kann ich mich selbst verleugnen und Nein zu mir sagen? John Stott, der englische Theologe, hat gesagt, entweder du tötest die Sünde oder die Sünde tötet dich. Die Frage ist also, auch wenn ich allein bin und lebe nach dem Willen Gottes, versuche ich auch dann im Einklang mit seinem Wort zu leben, wenn es kein Mensch sieht? Oder lasse ich mich dann von meinen Begierden treiben und nehme den Kampf noch einmal auf? Bleibe ich in Christus, so kämpfe ich dagegen, auch wenn ich weiß, dass ich diesen Kampf verlieren werde. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Wir sind in diesem Kampf und wir verlieren ihn. Wir verlieren ihn. Und so sagt es auch John Stott weiter. Die Sünde, sie tötet auf jeden Fall. Und sie braucht ihren Blutzoll. Doch es ist Christus, der diesen Blutzoll schon bezahlt hat. Und Christus hat für mich die Sünde besiegt. Jesus war gerecht. Und er konnte von sich sagen, dass er alle Gebote seines Vaters hält und in seiner Liebe bleibt. Johannes 15, Vers 10. Wir haben es auch in der Lesung gehört. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Christus war seinem Vater gehorsam und alle Gerechtigkeit hat er mit Freude erfüllt. Und Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir das auch durchaus wollen. In Römer 7, Vers 22, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Doch drei Verse weiter hat Paulus den Römern schon geschrieben, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also einerseits wollen wir, aber andererseits schaffen wir es nicht. Wissen aber, dass Christus schon alles erfüllt hat durch sein einmaliges Opfer. Bleibe ich in Christus, so stehe ich beständig in diesem Kampf und ich lebe auf die Wiederkunft Christi hin. Woran erkenne ich also jemanden, der in Christus bleibt? An einem Leben, das auf Gott ausgerichtet ist? An einer Ausrichtung, gegenüber dem Nächsten gerecht zu leben? Und im Innenverhältnis ein ehrlicher Kampf gegen meine sündige Natur? Fassen wir also die beiden Verse, die wir heute betrachtet haben, noch einmal zusammen. In dem zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefs stellt Johannes den Gläubigen Fragen, an denen sie überprüfen können, wie es um ihren Glauben und ihrer Verbindung zu Christus steht. Und im heutigen Predigtext spitzt Johannes diese Frage und die Auswirkungen für das Leben der Gläubigen noch einmal zu. Er sagt, wenn ihr in Christus bleibt, dann müsst ihr euch nicht fürchten vor dem Tag der Wiederkunft sondern ihr könnt mit Zuversicht diesem Tag entgegensehen. Denn wenn ihr in Christus bleibt, dann geht ihr nicht verloren, sondern Christus nimmt euch in die ewige Gemeinschaft mit dem Vater auf. Und Johannes sagt auch, wer in Christus bleibt, dem sieht man das schon hier in dieser Welt an. Und daher haben wir uns heute in der Predigt noch einmal genauer angesehen, was darunter zu verstehen ist, in Christus zu bleiben. Wir haben gefragt, was es bedeutet, und wir haben vier Antworten gefunden. Eng mit Christus verbunden zu sein. Nummer zwei, wir bleiben in seinem Wort und interessieren uns für das, was er gesagt hat. Dann habe ich mich von seinem Wort abgekoppelt, dann habe ich mich auch von Christus abgekoppelt. Drittens, es bedeutet, in den Sakramenten zu bleiben. Taufe und Abendmahl sind sichtbare Worte Christi, in denen uns das Evangelium in besonderer Weise erläutert wird. Sie sind von Christus selbst eingesetzt und bleiben wir in Christus, so können wir sie nicht hoch genug einschätzen. Und viertens, wir haben gesehen, wenn wir in dem allen bleiben wollen, dann müssen wir durch den Heiligen Geist geführt werden, da der Mensch das Evangelium nicht verstehen kann, wenn ihm der Heilige Geist es nicht eröffnet. Zweitens haben wir gesehen, haben wir uns angesehen, warum es so wichtig ist, in Christus zu bleiben. Und dazu möchte ich einfach nochmal Johannes 5, Vers 24 zitieren. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Darum ist es wichtig, in Christus zu bleiben, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben und wenn er wiederkommt, dass wir dann von ihm erkannt werden und dass wir danach dann ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Und drittens haben wir uns gefragt, ja, woran erkenne ich denn also, ob ich in Christus bin? Woran erkenne ich, ob jemand in Christus bleibt? Und da haben wir gesagt, an einem Leben, das auf Gott ausgerichtet ist, an einer Ausrichtung gegenüber dem Nächsten gerecht zu leben und im Innenverhältnis ein ehrlicher Kampf gegen meine sündige Natur. Und in einem abschließenden Satz möchte ich als Appell noch einmal zusammenfassen. Liebe Gemeinde, bleibt in Christus und lebt im Glauben. Bleibt bei seinem Wort und seinen Sakramenten und möge der Heilige Geist in eurem Leben regieren. Setzt eure Hoffnung nicht auf etwas Irdisches, sondern auf den himmlischen Christus. Und wie wichtig das ist, das wird offenbar, wenn Christus wiederkommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.